29. Kapitel. Im Bruchteil einer Sekunde war die Katastrophe über sie gestürzt. Leinert, im Begriff, sich für einen besseren Blick zurück auf die Viktoriafälle an der Hand Gertruds über den Rand der Schlucht zu beugen, hatte im selben Moment wie Jennifer aus den Augenwinkeln das im Tiefstflug heranrasende Flugzeug wahrgenommen. Instinktiv hatte sie sich noch weiter geduckt, war dabei bäuchlings mit dem Großteil ihres Gewichts über die Felskante gerutscht. Ihr Bauch hing für einen Moment auf dem Steinrand, schon knickten ihre Hüften ein, ihr Oberkörper schlug unterhalb auf die senkrechte Wand. Entsetzt sah sie 100 Meter unter sich die tosenden Wassermassen des Sambesi. Sie versuchte, die Finger in die Felskante zu krallen, fand keinen Halt. Als sich ihre Beine schon hoch in die Luft gehoben hatten, waren Gertrud und Jennifer hinzugesprungen und hatten zugepackt. Nun lag sie auf einem improvisierten Bett zwischen grellbunten Stoffballen im hinteren Teil eines staubigen Warenlagers, weißen Puder auf den Verletzungen im Gesicht, die aufgeschrammten Finger von Jennifer mit Mull verbunden, unter der Brust gefaltet. Jennifer richtete sich mit bedenklicher Miene auf und sah abwechselnd Gertrud und dem mit zerknittertem Gesicht hinter seinem Schreibtisch hockenden Inder an. Sie ist noch bewusstlos, sie schläft, der Schock und totale Erschöpfung. Der alte Inder war Ian Karmas Agent in Livingston, dessen Adresse Gertrud nach Überquerung der Grenze in Leinerts Tasche gefunden hatte. Nach der Flugzeugattacke hatten Gertrud und Jennifer die in Panik erstarrte Freundin zurück auf sicheren Grund gezogen und dann in das nächste Gebüsch geschleppt. Sie waren beide selber in nicht viel besserem Zustand. Dann war es die Krankenschwester, die als erste rief: »Die Brücke!« Der letzte Rat des Kommandeurs beim Abschied in Botswana. Irgendwie hatten sie es geschafft, Leinert zwischen sich stützend über den Drahtzaun zu klettern, die Böschung der Eisenbahngeleise zu erklimmen und zur Teerstraße zu gelangen. Knapp 100 Meter weiter erreichten sie den Schlagbaum und einen Pickup-Truck, dessen Fahrer sich gerade mit seinen Papieren zum Immigrationsschalter begeben hatte. Kurz entschlossen hatten die beiden Frauen die nahezu bewusstlose Leinert auf die offene Ladefläche gehoben, und Gertrud war es gelungen, sowohl den Wagenbesitzer als auch die simbabwischen Grenzer mit einer Fantasiegeschichte davon zu überzeugen, dass ihre Bekannte auf dem Weg zu einem Verwandten in Livingston soeben einen Schwächeanfall erlitten habe und schnellstens weitertransportiert werden müsse. So waren sie nur 30 Minuten nach dem Mordanschlag von einem besorgten, weißen sambischen Fahrer an der Tür des Textilwarengeschäftes von Ramchandra Patel abgesetzt worden, dessen Misstrauen mit dem Brief Karmas rasch ausgeräumt war. Gertrud war, während sich Jennifer um die Freundin gekümmert hatte, der dringenden Frage nachgegangen, wie ihre Spur so kurze Zeit nach ihrem Grenzübertritt von Botswana nach Simbabwe hatte aufgenommen werden können und weshalb sie dagegen bei ihrer Flucht an der simbabwischen Grenzstelle überhaupt keinen Schwierigkeiten begegnet waren. Man hatte gewusst, dass sie aus Botswana kommen würden, und man hatte wahrscheinlich an allen Stationen dieser Grenze und vermutlich sogar auf den Flughäfen und in den Eisenbahnstationen gewartet. Und ihre Naivität hatte sie verraten. Sie hatte ihren originalen Pass benutzt, während doch Leinert und Jennifer unter falschen Namen mit botswanischen Pässen reisten. Sie musste schon bei der Einreise erkannt worden sein von äußerst effizienten Agenten innerhalb des Staatsapparates, aber offenbar ohne dessen offizieller Mitwirkung, vielleicht sogar ohne seine Kenntnis. Sie hatte es mit einer Verschwörung ungeheuren Ausmaßes zu tun. Gertrud erschauerte. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie selber Objekt einer gnadenlosen Jagd durch eine anonyme Macht geworden war, die sich von nun an nicht mehr mit Warnungen begnügen würde. Sie und ihre Freundinnen sollten vernichtet werden, wie der Ranger Eddington Matavire, wie das Opfer des Sprengstoffanschlags in Harare, wie der Provinzgouverneur und der mosambikanische Rebellenführer in Brüssel. Was wusste sie, dass sie so gefährlich machte für diese geheimnisvolle Organisation? Für einen Moment dachte sie an Stefan Sager. War er der gleichen Gefahr ausgesetzt auf seinem Weg nach Hongkong? Was wusste er? Die gefälschte Tonbandbotschaft Leinets, mit der sie aus Harare hatte weggelockt werden sollen, war nur für sie, Gertrud, bestimmt gewesen. Sager war aus freien Stücken zurück nach Deutschland geflogen und dann mit einem gefälschten Brief am Frankfurter Flughafen auf eine andere Spur gelenkt worden. Falls das aber die richtige Spur war, wie sie noch in Gaborone angenommen hatte, warum dann dieser wohl vorbereitete Mordanschlag an den Viktoriafällen? Gertruds Hirn durchzuckte die Erkenntnis wie ein Schock. Sie sollte aus dem Weg geräumt werden, weil sie auf der richtigen Spur geblieben war. In Simbabwe, nicht in Hongkong, lag der Schlüssel. Sie hatte nur keine Ahnung, zu welcher Adresse er passen würde. Alle Menschen, die direkten Kontakt zu der Verschwörung gehabt haben mussten, waren tot. Nein, es gab noch jemanden, den Universitätswissenschaftler, der das Bombenattentat in Harare überlebt hatte. Was wusste er? Gertrud konnte sich nicht an seinen Namen erinnern. Er war Sagers Kontakt gewesen. Aber sie hatte ihn durch den Sucher ihrer Kamera gesehen. Sie würde das Gesicht wiedererkennen, sobald sie sich in Harare auf die Suche nach ihm machte. Die Fotografin sah in das Gesicht der Krankenschwester und sie erkannte darin plötzlich so etwas wie Misstrauen. Schnell blickte sie weg. »Wir müssen diese Reise abbrechen«, vernahm sie die leise Stimme Jennifers. »Ein Vorschlag?« den sie auf keinen Fall billigen wollte. Leinets Gesundheit ist aufs Höchste gefährdet. Sie ist auf den Bauch gestürzt. Mein Gott! Daran hatte sie nicht gedacht. Gertrud schlug die Hände vor den Mund. Wie weggeblasen war auf einmal ihre eben noch kühle, nur auf die Recherche gerichtete Kalkulation. Wird sie? Angstvoll suchte sie jetzt den Blick der Krankenschwester. Schon die Fahrt mit dem Land Rover am Sambesi muss eine Tortur für sie gewesen sein, dann die lange Fahrt durch Botswana und jetzt der Sturz. Aber ist es denn nicht viel zu früh? Ich meine, man sieht doch noch gar nichts. Gertrud hatte sich bisher geweigert, mehr als nötig über den Verlauf einer Schwangerschaft zur Kenntnis zu nehmen. Das befruchtete Ei erreicht ungefähr nach einer Woche die Gebärmutter. Jennifer war froh, sachlich darüber sprechen zu können. Das Ei sinkt in die Schleimhaut ein wie ein Samenkorn. Von diesem Moment an sprechen wir von Schwangerschaft. Wenn dann der Bauch unter Druck gerät, können Blutungen entstehen. Im schlimmsten Fall kann sich das Ei ablösen. Sie hatte Gertrud nichts von ihrer eigenen, vor Jahren auf der Farm des Gouverneurs erzwungenen Abtreibung erzählt und von der dadurch erzeugten Unfruchtbarkeit. Das war ein Geheimnis, das sie mit Leinet teilte, der sie nun so sehnlich das Kind wünschte. Sie hatte es von jenem Mann empfangen, dessen Mörder jetzt auch für eine Fehlgeburt verantwortlich sein würde. Eine ungeheure Wut erfasste Jennifer. So kam es, dass sich auf einmal die Positionen der beiden Frauen austauschten. Die Krankenschwester schüttelte den Kopf, als die Fotografin nach einer Weile des Schweigens vorschlug, mit dem Funkgerät Ramesh Chandra Patels die Hilfe des botswanischen Kommandeurs herbeizurufen. »Vielleicht kann er ein Flugzeug schicken.« Verblüfft nahm Gertrud die Sinnesänderung der Krankenschwester wahr. »Du hattest recht. Wir können unmöglich weiterfahren«, erklärte sie eindringlich, »selbst wenn wir ein Fahrzeug auftreiben sollten.« »Nach 1-2 Tagen werden wir wissen, welche Folgen der Sturz hatte.« Jennifer richtete sich auf. Sie hatte in diesen wenigen Minuten ihre Prioritäten gesetzt und sie war jetzt entschlossen, der Rache Leinets Vorrang zu geben. Dass dabei die eigene, durch ein halbes Leben erlittene Verletzung ihres Stolzes eine Rolle spielen könnte, war ihr nicht bewusst. Hilflos ließ Gertrud die Arme sinken. Ein großer, ihr bisher unbekannter Schmerz hatte sich eingestellt. Eine Sehnsucht nach Verantwortung für einen Menschen stieg in ihr auf, der sie nicht mehr ausweichen wollte. Zugleich würgte sie an dem bitteren Geschmack der ihr erst soeben gegenwärtig gewordenen Unfähigkeit, wirklich zu lieben. Sie erhob sich und schritt hinüber zur Freundin, ließ sich neben ihr auf dem Lager nieder und fasste nach ihrer verbundenen Hand. Leinet schlug die Augen auf und hielt den Atem an. Zum ersten Mal sah sie die deutsche Freundin weinen. Sie erwiderte den Druck der Hand und versuchte zu lächeln. Dabei zersprang die inzwischen getrocknete weiße Puderschicht auf ihrem Gesicht. Das ließ Gertruds Tränen versiegen, sie musste ebenfalls lachen. Doch gleich darauf wurde sie wieder ernst. »Leinet, ich habe vorgeschlagen, dass wir per Funk ein Flugzeug aus Botswana anfordern.« Leinet schüttelte sofort den Kopf. Aber die Fotografin gab nicht auf. »Wir können nicht zurück über die Brücke. Wir müssten oberhalb des Karibasees durch Sambia, die ganze Strecke über denkbar schlechte Holperpisten. Die einzige Möglichkeit, nach Simbabwe zurückzukehren, wäre bei Nacht über den Sambesi, viele hundert Kilometer im Osten. Da stehst du nicht durch.« Jennifer hatte sich auf der anderen Seite niedergelassen und prüfend nach Leinets Puls gefühlt. »Es ist ganz allein deine Entscheidung«, sagte sie dabei. »Ich helfe dir, wenn du weitermachen willst.« »Aber«, protestierte Gertrud, »du hast selber gesagt...« Sie verstummte. Sie konnte nicht vor Leinets Ohren wiederholen, was die Krankenschwester über die Gefahr eines Schwangerschaftsabbruchs gesagt hatte. Sie hielt inne. Weshalb konnte sie es nicht? Sie hatte doch gegenüber Leinet in sexuellen Angelegenheiten nie ein Blatt vor den Mund genommen. Sie stand auf und ging hinaus. Auch Gertrud hatte eine Schleuse ihres Bewusstseins erreicht. Sie ahnte noch nicht, wie einschneidend diese Erfahrung für ihr künftiges Leben sein würde. Doch sie fühlte etwas abbröckeln von ihrem inneren Schutzschild gegenüber emotionalen Empfindungen, das sie seit dem Sprung auf den Karrierezug sorgfältig aufgerichtet hatte. Verwirrt schritt sie durch den Staub der Ladenstraße, über die in der späten Nachmittagssonne die flachen Gebäude länger werdende Schatten warfen. Eine unbekannte Angst schnürte ihr die Brust zu. Sie versuchte, tief zu atmen, und mit jedem Atemzug bröckelte es ein bisschen mehr. Tief in Gedanken bog sie um eine Hausecke und schrak zurück. Im Schatten eines großen Baumes am unteren Ende der Straße parkte das Auto mit der langen Antenne, das sie, eher zufällig, vor Betreten des Nationalparks an den Victoria-Fällen entdeckt hatte. Sie drückte sich an die Hauswand und wagte einen zweiten Blick. Der Wagen stand vor einem Gebäude mit einer schlaffen Fahne an einem weißen Holzmast, und entsetzt erkannte sie den jungen Mann, der in diesem Augenblick das Gebäude verließ und zum Auto lief. Es war einer der beiden Souvenirverkäufer, der ihnen am Morgen beharrlich vom Hotel bis zum Parkplatz vor dem Nationalpark gefolgt war. Gertrud machte auf dem Absatz kehrt. Ramesh Chandra Patel hatte ihnen widerstrebend einen alten Land Rover zur Verfügung gestellt. Nach Einbruch der Dunkelheit fuhr er sie an den Stadtrand, die drei Frauen verborgen unter Tüchern auf den Rücksitzen. Sie sollten bis Choma fahren, hatte er ihnen eingeschärft, und dann rechts nach Mamba abbiegen. Eine Staubstraße würde sie von dort parallel zum Karibasee bis knapp 30 Kilometer an den Grenzort Chirundu heranführen. An dieser Stelle ging es links ab zur Ibwe Munyama Mission. Es war, wie Leinet erfreut feststellte, die Mission, in der ihr Bruder Paul zur Schule gegangen war und die sie selber als kleines Mädchen zusammen mit dem Vater mehrfach besucht hatte. Dort sollten sie den Wagen abstellen und sich ein Duckout-Kanu besorgen, einen Einbaum. Der Lusitu, ein Nebenfluss des Sambesi, werde hoffentlich schon Wasser führen. Sie würden, wie Gertrud auf einer Landkarte festgestellt hatte, ungefähr an derselben Stelle auf den großen Fluss treffen, an der das ganze Entsetzen begonnen hatte. Sie fuhren die ganze Nacht durch. Gertrud hatte einen steifen Nacken und schmerzende Handgelenke, als sie den Land Rover bei Sonnenaufgang in die Mission steuerte. Sie hatte zwei Tiere totgefahren, die plötzlich in den Scheinwerferstrahl gesprungen waren. Sie hatte nicht angehalten, um nachzusehen, was da zu ihrem Opfer geworden war. Sie hatte die ganze Zeit über gebetet, dass Leinet diese Fahrt heil überstehen würde. Der Wasserstand des Lusitu ließ es zu, mit einem von der Missionsstation geliehenen Boot hinunter zum Sambesi zu gelangen. Leinet hatte dem Schulmeister erzählt, sie unternehme zusammen mit den Freundinnen einen Ausflug in die Vergangenheit, und in vergilbten Schulakten war der Name ihres Bruders gefunden worden. Gertrud fragte mit neu erwachtem Interesse nach immer mehr Details der Besuche, die Leinet damals als kleines Mädchen zusammen mit dem Vater gelegentlich über den Fluss hierher gebracht hatten und die sie jetzt, nach 30 Jahren, aus ihrem Gedächtnis grub. »Die Geschichte von den 3 heiligen Königen«, erinnerte Gertrud die auf einem Bett ruhende Freundin. »Ach ja«, lächelte Leinet und streckte Gertrud die rosafarbenen Innenflächen ihrer von den Verbänden befreiten Hände entgegen. »Das war drüben in der Kapelle, so wie ich es dir erzählt habe, damals auf dem Sambesi.« Die beiden jungen Frauen schwiegen. »Damals auf dem Sambesi.« Es war erst wenige Wochen her, aber sie hatten so viele Narben hinterlassen, vor allem in ihren Seelen. Gertrud drehte sich spontan um und schloss Leinet in die Arme. In der darauffolgenden Nacht hatten sie die Überquerung des Sambesi gewagt. Jennifer und Gertrud trugen die Taschen mit den Fotoausrüstungen, die sie nach einigem Suchen in dem vor Wochen angelegten Versteck am Landeplatz des Schlauchbootes unbeschädigt entdeckt hatten. Es war der Moment gewesen, in dem Gertrud endgültig Abschied genommen hatte von ihrer Ambition, um alles in der Welt eine erfolgreiche Fotoreporterin sein zu wollen. Sie würde niemals mehr das Leben der Freundin für ihre Karriere aufs Spiel setzen. Ihre ganze Energie war auf ein neues, wenn auch noch nicht klar erkennbares Ziel gelenkt. Und sie fühlte sich außerordentlich wohl dabei. So hatte sie darauf bestanden, dass ihr Weg nur noch bis in das Dorf von Leinets Vater führen würde. Die Freundin hatte, als dieses Thema unter den 3 Frauen während des Aufenthaltes in der Mission besprochen worden war, Gertrud mit einem neuen, seltsam warmen Blick angesehen, und Gertrud hatte sich wohlgefühlt. Doch bevor sie in der 2. Hälfte der Nacht das Dorf erreichten, geschah es. Leinet, die durch den Busch führte, war plötzlich zusammengebrochen. Gertrud hatte die Tasche fallen gelassen und die Freundin noch auffangen können. Dann war Jennifer, die sich als Letzte durch das Gebüsch geschlagen hatte, herangesprungen. Eine 1/2 Stunde lang hatte Gertrud abseits gesessen und mit leerem Blick in den Sternenhimmel geschaut. Dann war Jennifer mit der Taschenlampe zu ihr gekommen, war eine Weile schweigend neben ihr stehen geblieben. Dann hatte sie es gesagt. Sie hat das Kind verloren. Auf einer Trage, die sie mit Hilfe von Gertruds Schweizer Messer geschnitzt hatten, war die entkräftete Leinet im Morgengrauen von den beiden Frauen in das Dorf geschleppt worden. Dort hatten sich ihrer sofort alte Frauen angenommen. Und Gertrud traf Pohl, Leinets Bruder, wieder. Er hatte seinem Vater die Nachricht von einer dramatischen Entwicklung in Harare bringen wollen, doch der hatte die unmittelbaren Folgen schon zu spüren bekommen. Die Soldaten, die Seniorminister Matambo zu seinem Schutz im Dorf stationiert hatte, waren vor 24 Stunden ohne Kommentar abgezogen. Sie mussten die Meldung schon in ihrem Radio gehört haben. Der entmachtete Seniorminister hatte einen Kollaps erlitten und war in ein Krankenhaus der Hauptstadt eingeliefert worden. Alle Wachen, die ihm aufgrund seines Amtes beigeordnet waren, seien, so berichtete Pohl, abgezogen worden. Gertrud konnte nicht verhindern, dass Jennifer diese Nachricht Stunden später, als Leinet wieder einigermaßen bei Kräften war, an sie weitergab. Sie hockte verzweifelt am Fußende der Grasmatte, auf die man Leinet gebettet hatte, als diese entschied: »Ich muss zu Baba Matambo. Sein Leben ist in Gefahr. Eddie hätte es so gewollt.«